Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, ich wünsche euch heute einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Woche hatten wir die späteste Aufzeichnung in der Geschichte von Dreierkette VBH. Heute wieder ein Novum. Wir melden uns mit der frühesten Aufzeichnung Dreierkette VBH. Wir schreiben 9.30 Uhr, alle noch etwas gerädert. Ich schicke natürlich erstmal ein wunderschönes guten Morgen nach Konstanz. Brian, wie immer, am Bodensee.
Ja, wie geht? Wie geht's euch? Wie es geht? Schön, euch mal zusammenzusehen. Das muss man jetzt auch mal wieder sagen, ne?
Weißt du, Brian, ich überlege mir so eine schöne Anmoderation und wollte jetzt wunderschön den Hannes ins Boot holen, dass er direkt neben mir sitzt in Berlin. Und das hast du jetzt richtig schön kaputt gemacht. Hannes, wo sitzt du denn heute?
Oh, Walle, ja, das Geheimnis wird gelüftet, aber mich freut sehr, wie Noah gesagt hat, dass du und ich heute in Berlin zusammensitzen. Ich bin gerade zu Besuch und deswegen haben wir mal das ausgenutzt und nehmen eine Folge wieder in der Heiligstätte der Berliner Podcasts auf, in deinem Zimmer in Charlottenburg.
Im Studio.
Es ist so wie früher, einfach schön. Mich freut sehr, dass ich hier bin und Noah, du siehst einfach wunderhübsch aus über die Kamera.
Danke, Bray. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt dir den Einstieg geklaut habe, aber ich habe mich so sehr gefreut, euch beide Keks wieder zu sehen, zusammen, weil es natürlich auch für die Qualität des Podcasts nochmal ein Vorteil, wenn man eben die Stimmung im Raum auffangen kann, ne?
Ja, deshalb haben wir uns schon gedacht, wenn Hannes eh wieder im Oktober nach Berlin zieht, dann schmeißen wir dich einfach raus, weil dann sind wir ja immer zusammen und du bist eigentlich dann nur so ein virtueller Störfaktor.
Ja, das stimmt. Das ist problematisch, ja. Oder ich ziehe einfach nach Berlin. Let's do this.
Das wäre auch eine schöne Konsequenz.
Das wäre eigentlich das Allerklügste, was du machen kannst, ja.
Ja, ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen.
Hannes, du bist frisch gelandet in Berlin vor ein paar Tagen. Wie geht's dir? Wieder schön in Deutschland zu sein oder vermisst du jetzt schon wieder die USA?
Mir geht's gut. Ich muss sagen, mich hat's sehr gefreut, wieder hier zu sein. Wir waren das Wochenende auch in Hamburg. Ich war crazy positiv überrascht von Hamburg, weil ich habe Hamburg nur zweimal erlebt davor. Beide Male mit Regen. Und das Wochenende war einfach super schön. Und der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist, dass es nachts abkühlt. Und es war richtig nice. So, man kann Pulli anziehen. Ich hatte ein langes Hemd an. Es ist nice. Hier hat's 4000 Grad. Die S-Bahn duftet so richtig nach Kameradschaft und körperliche Nähe. Aber nee, ich würde sagen, ich vermisse die USA momentan noch sehr, sehr wenig. Das Einzige, was ich vermissen werde, ist wahrscheinlich Chipotle. Kennt ihr das?
Ja, tatsächlich. Habe ich es jetzt aus einem anderen Kontext auch schon gehört, dass das so sehr gut sein soll.
Crazy gut, das zeige ich dir, wenn du in 3 Wochen bei mir in den USA bist.
Ja, da gibt es nämlich dann schon die nächste gemeinsame Aufzeichnung. In 3 Wochen bin ich bei Hannes in DC und dann sitzen wir wieder zusammen in einem Raum. Dann ist Brian schon wieder der virtuelle Störfaktor.
Ihr merkt, Walle und ich versuchen, das Ding hier am Laufen zu halten und Brian kapselt sich einfach ab in seiner Bodensee-Bubble.
Ja, ist okay. Ich mache derweil den Inhalt für euch und ich glaube, heute sind auch echt spannende Themen wieder dabei. Ich freue mich auch, dass die Bundesliga gestartet hat und ja, ich glaube, ja, es gibt einiges zu bereden.
Mich freut es eigentlich sehr, dass Wal und ich im selben Raum sitzen, weil wir haben hier heute Morgen kurz in unserer WhatsApp-Gruppe das eine Thema besprochen, was wir heute vielleicht ansprechen. Und da hat man ja schon gemerkt, dass wir zwei uns nicht ganz so einig sind, was das Thema angeht. Das heißt, wenn er was Dummes sagt, kann ich ihm hier einfach kurz in die Brustwarze
fassen. Ja, ist vielleicht gar nicht so gut, dass wir nebeneinander sitzen. Vielleicht kommt es zu Körperlichkeiten.
Genau, und nicht die wir wollen.
Nein, wunderschön. Also Brian, jetzt nur um dich nochmal abzuholen, geht's dir denn auch gut in Conne? Alles wie gewohnt? Alles wunderschön am See?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wie in Berlin auch, Hitzewelle eben gerade. Ich war tatsächlich
schön, dass wir direkt Tage über das Wetter reden. Das ist natürlich
ja wieder der Wahnsinn, ne? Ich war aber im zweiten Satz direkt dabei, von meinem schönen Urlaub zu erzählen. Ich war jetzt 3 Tage wandern in den Alpen mit ein paar Freunden und bin dementsprechend erholt und gesund wieder da. Ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wir waren in Ötztaler Alpen. Sehr geil. Kann man nur empfehlen. Guter Sonnenaufgang gehabt am Samstag. Ich meine, das ist immer eine Reise wert.
Ja, muss ich sagen, war ich sehr neidisch. Ich vermisse die Berge etwas. Ich habe es diesen Sommer gar nicht geschafft, irgendwie wandern zu gehen. Aber ich bin jetzt auch noch ein paar Wochen, bin ich auch noch in Ulm. Vielleicht mache ich da auch mal so einen kleinen Kurztrip ins Allgäu. Schön, wir haben wieder über das Wetter geredet. Wir haben darüber geredet, Brian war in Urlaub. Hannes ist gut angekommen in Berlin und hoffentlich geht er gar nicht mehr weg. Braucht er eigentlich auch nicht mehr gehen. Ich würde sagen, ja, Brian, du hast noch einen wichtigen Punkt.
Wollte nur eigentlich nur sagen gerade, dass ich bei der Reise in die Ötztaler Alpen an Schruns vorbeigekommen bin, an dem Trainingslagerort von Freiburg und Wolfsburg und was weiß ich noch, von irgendwelchen Bundesligisten. Und dementsprechend fand ich das eigentlich ganz witzig.
Und warum machst du kein Bild und schickst es in die Gruppe?
Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, oder?
Ich bin gefahren.
Ja, und? No risk, no fun.
Schön, dass du für die Info meinen wunderschönen Übergang jetzt unterbrochen hast zum sportlichen Teil. Aber dann kann ich auch noch dazu erwähnen, tatsächlich sind meine Eltern gerade in Mittersill. Das ist der Trainingslagerort von Schalke. Und da gibt es sogar eine komplett in Schalke ausgerüstete Gondel. Also auch wunderschön. So, haben wir ja, das aber, auch
wenn,
abgehakt?
Wenn wir schon unsere Fußballanekdoten aus dem Urlaub erzählen, kann ich erzählen, dass wir in Hamburg, als wir in Hamburg waren, hat ja Hertha gegen Hamburger SV gespielt. Und wir sind in der S-Bahn eingestiegen, die zum Stadion gefahren ist. Das heißt, ich bin auch den ganzen Hahohe-Supportern in die Arme gelaufen, sozusagen. So, jetzt haben wir es berichtet.
Schön. Dann würde ich sagen, Brian, schmeiß die Musik an, wir gehen zum Fußball. Spieltag 1 ist geschafft. Es war viel los, muss man sagen. Ich habe vorher mal nachgezählt, es sind, glaube ich, irgendwie 34 Tore gefallen. Rekord liegt tatsächlich, glaube ich, bei 53 Tore in einem Spieltag. Trotzdem 34 Tore, auf jeden Fall sehr ereignisreich. Waren richtig, richtig gute Spiele dabei. Allererste Frage, wie habt ihr denn jetzt so den ersten Bundesligaspieltag wahrgenommen? Wie habt ihr ihn erlebt? Habt ihr es überhaupt geschaut?
Ja, ich war da zu der Zeit, also erstmals Freitagabend war ich auf der Hütte, konnte dementsprechend das Spiel natürlich nicht schauen. Und Samstag saß ich im Auto, deshalb habe ich da nur so ein bisschen nebenher Radio manchmal gehört oder auf die Ergebnisse geschaut und war dementsprechend traurig, dass ich das nicht in der Konferenz gesehen habe, den geilen Tag, weil echt ja einiges los war. Habe dann Freiburg nur ein bisschen auf dem Radio verfolgt, aber war trotz allem sehr happy, dass es wieder losgegangen ist. Also es war auf jeden Fall sehr schön, muss ich sagen. Und habe auch heute direkt morgens schön mir die Highlights nochmal gegönnt, gut vorbereitet zu sein und mir so ein bisschen mal die Geschichten drumherum noch angeschaut, ein paar Wechselgeschichten. Also auf jeden Fall, man merkt, die Routine kommt wieder rein und das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, ist geil.
Ja, dadurch, dass ich am Freitag morgens gelandet bin und schon recht platt war, war nachts vielleicht der Bundesliga-Auftakt nicht die höchste Prio, aber wir haben uns trotzdem angeschaut und ich muss sagen, mich hat es extrem gefreut, dass Harry Kane so schnell eingeschlagen ist. Ich bin ein bisschen durchgedreht, als Niklas Füllkrug, glaube ich, nach 11 Minuten den Ausgleich erzielt hat, der aber durch eine Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Upamecano noch spielt, aber das besprechen wir ja vielleicht noch später. Und ich muss gestehen, in der 78. oder 80. Minute konnte ich einfach nicht mehr wach bleiben, weil es war schon extrem spät. Ich war davor über den ganzen Atlantik geflogen. Wir haben den Fernseher ausgemacht und dann lese ich am nächsten Tag, dass es 4-0 ausgegangen ist. Das heißt, die zwei Tore habe ich komplett verpasst.
Aber mal ganz ehrlich, ich habe das ganze Spiel gesehen, das ganze Bayern-Spiel, und irgendwie habe ich die letzten zwei Tore auch nicht mehr so ganz wahrgenommen. Das war dann irgendwie nur noch so Randnotiz, weil irgendwie das ganze Spiel so vor sich hingeplätschert ist und auf einmal fallen noch diese zwei random Tore.
Das Geile ist, ich habe heute die Sportschau-Zusammenfassung auf YouTube geschaut. Die ging 5 Minuten und ich war so, okay, etwas kurz für 4 Tore. Und tatsächlich haben die einfach die letzten zwei Tore nicht mehr gezeigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Praktikantenfehler war oder ob es einfach nur mit dem Hintergrund war, wir wollen das Kane-Tor zeigen und mehr nicht. Aber das war schon echt verrückt.
Vielleicht ist die Kommerzialisierung des Fußballs jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen angekommen und sie veröffentlichen Highlights jetzt in Zweiteilern.
Also ich glaube, das war auf jeden Fall ein Fauxpas von der Redaktion, ich weiß nicht. Aber es war auch auf jeden Fall gar nicht so, das war doch 4-0, nicht 2-0. Naja, aber Kane-Tor war auf jeden Fall sick. Und auch geil, diese Kombi mit Zane und Kane, sage ich da mittlerweile nur noch. Das legendäre Duo.
Da muss ich auch noch ganz, ganz kurz was dazu sagen. Die Minuten, die ich aktiv verfolgt habe, hat Leroy Sané wieder aktiv Arbeitsverweigerung betrieben.
Ich wollte gerade sagen.
Aber dann vom Kicker eine 1,5 bekommen und überall stand, dass er überragend aufgetreten ist. Und ich denke mir, vielleicht verstehe ich sein Spiel nicht. Vielleicht hat er ein überragendes Stellungsspiel, was ich nicht sehe. Aber das war wieder unterirdisch. Dass er das Talent hat, wissen wir ja alle, aber es war einfach wieder schlecht, ihm zuzuschauen.
Ich weiß, ich mache mich wieder unbeliebt und ich polarisiere ja auch sehr gerne, aber ich finde, Leroy Sané und Kimmich sind mit die schlechtesten Spieler, die es in der Bundesliga gibt. Ja, ich verstehe das nicht. Die haben da einfach nichts verloren.
Okay, das ist Schmarrn. Ich glaube, Kimmich, wenn er zur alten Topform wieder kommt, von der wir alle schwärmen.
Wann war die?
2020, bei der Triple-Saison. Überragend.
Und was hat er da gemacht, außer rumgeschrien und rumgeheult?
Er war der Motivator und der Spielführer.
Das ist ein Fake-Motivator, der schreit einfach nur rum.
Naja, also bei Kimmich steige ich nicht mit ganz ins Boot ein, aber bei Leroy Sané, wie gesagt, diese aktiven Minuten, die ich gesehen habe, das kriegen wir drei eigentlich auch hin, was er gemacht hat. Ungefähr 4 Fehlpässe, 2 gefailte Dribbling-Antritte, also ich verstehe auch nicht, warum er auf die 1,5 kommt, aber wie gesagt, Mich freut sehr, dass Harry Kane wirklich nur wenige Minuten gebraucht hat, um die erste Vorlage zu geben und dann auch in der zweiten Halbzeit sein erstes Tor geschossen hat.
Ja, also ich verstehe. Entschuldigung, Brian.
Nichts, ich fand's so geil, er hat irgendwie so ein Selfie vor der Werder-Kurve gemacht, fand ich auch funny.
Ja, er war ja danach begeistert von den deutschen Fans auf beider Seite. Also das fand er, glaube ich, schon sehr geil. Ist auch schon eine andere Stimmung als in England, verstehe ich schon auch.
Ja, und vor allem, ich habe es ja in die Gruppe reingeschickt, ihr wolltet jetzt nicht drüber reden kurz, aber wir können es ja anschneiden. Der Punkt ist doch, auch da wieder mal sieht man vielleicht, was der USP ist halt von Deutschland. Hannes wird jetzt sagen, ja, super Fans, toll, toll, toll. Aber wenn das selbst, sag ich mal, einen Weltstar wie Kane feststellt, dass halt einfach die Stimmung, die Atmosphäre und die Menschen, die im Stadion sind, halt anders sind als mittlerweile in den anderen Top-Ligen, dann würde ich als DFL halt alles dran setzen, das auch so zu erhalten. Und auch als Verein. Und das verstehe ich nicht, dass man da nicht drüber spricht, wie man, was kann die Bundesliga und was kann sie nicht. Und ja, das ist nur noch mein Take dazu, das fand ich eigentlich interessant.
Nee, verstehe ich voll. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema. Eigentlich hat sich nur Hannes dagegen gewehrt. Ich bin da voll und ganz bei dir, weil das ist ja eigentlich auch ein Magnet. Also der vielleicht dann nachher auch den entscheidenden Faktor darstellen kann, dass eben gute Spieler oder Weltklasse-Spieler vielleicht wieder in die Bundesliga wechseln. Vielleicht sind es am Ende des Tages nicht die Gehälter oder Ähnliches, aber dann halt eben einfach die Fußballstimmung, die bei uns gelebt wird.
Ich verstehe natürlich, dass er darüber sprechen wollte, aber ich denke, wir haben im Podcast schon ab und zu erwähnt, dass die deutschen Fußballfans im Vergleich zu anderen Fans auf dem europäischen Kontinent viel mehr Stimmung machen. Und ich meine, in den europäischen Medien und auch auf den Weltmedien wird öfters mal darüber geschrieben, wie unfassbar diese Stimmung ist bei deutschen Stadien. Insbesondere die gelbe Wand vom BVB wird ja oftmals erwähnt, dass viele Spieler in der Champions League sagen, wow, das ist einfach krass, vor der hier zu spielen. Wir wissen das alle, natürlich wissen wir das, aber ich denke, heutzutage ist es halt schwierig, mit diesem USP gegen hohe Gehälter und Attraktivität der Liga anzukommen. Das ist alles, was ich sage.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, der Punkt ist doch, was ist Attraktivität? Ne? Attraktivität bedeutet, dass unterschiedliche Mannschaften Meister werden können, dass es ein relativ Gleichgewicht in der Liga gibt. Das ist ja momentan überhaupt nicht gegeben. Also die Liga an sich ist ja nicht attraktiv. Das, was sie attraktiv macht, sind meiner Meinung nach im Moment einfach die Fans und die Atmosphäre drumherum. Aber die Liga ist ja scheiße. So.
Okay, verstehe ich den Punkt voll und ganz. Dann muss sich halt der DFL und die DFB überlegen, wie sie mit diesem, die Fans sind das Beste, was es gibt, die Bundesliga vermarkten. Aber ich sage nur, dass es halt schwer ist gegen die Gehälter, die in England oder jetzt auch Saudi-Arabien angeboten werden. Obwohl, als wir letztes Mal über die Gehälter gesprochen haben, in der Bundesliga werden auch kranke Gehälter ausgezahlt. Also jetzt nicht so, dass die Bundesliga nur ein paar Krümen verteilt.
Also am Hungertuch nagt da auch keiner.
Nee, nobody. Ja, aber nee, ich gebe euch voll und ganz recht. Obwohl, es wundert mich, denn englische Fans sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie überhaupt keine Stimmung im Stadion machen. Also ich meine, die ganzen Chants, die man immer hört, sei es in der U-Bahn-Station oder sei es in den Stadien, die sind eigentlich schon auch bekannt. Deswegen hat es mich gewundert, dass Harry Kane so was von überrascht war von der Stimmung. Aber wie ihr meint, ist doch dann was Positives für die Bundesliga. Ja, Noah, was geht?
Ja, der Punkt ist, glaube ich, erstens hat er gesagt, some of the atmospheres, also ganz konkret übersetzt, meinte er, glaube ich, nicht alle Stimmungen in der Premier League.
Jetzt danke, Noah.
Ja, aber wenn man jetzt über Anfield oder so spricht, ist, glaube ich, auch krass. Der Punkt ist, glaube ich, erstens, dass die englischen Fans keine Einheit zu haben, sondern diese Chants halt einfach irgendwie random starten und somit halt keine koordinierte Choreo existiert. Die machen sich auch teilweise, aus welchem Grund auch immer, auch lustig darüber, dass die Einheizer oder die Kapos heißen sehr, bei den Ultras Mikrofone haben. So, das ist ja auch ein Punkt. Und zweitens ist ja der Punkt, dass die Ticketpreise so dermaßen hoch sind mittlerweile in England, dass halt eben, sag ich mal, der einfache Fan von einem Fußballclub gar nicht mehr ins Stadion geht. Und das sind ja auch in der Bundesliga häufig die Leute, die eigentlich die Stimmung machen, also so ein bisschen Malochen für den Club. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied dann.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir froh sind, solange noch ein Ticket in der Bundesliga für 15 Euro zu erwerben ist und wir ohne Probleme ins Stadion gehen können und da einfach gute Stimmung herrscht. Also ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Deshalb, ich wollte nochmal zurückkommen zum Rekordtransfer, nur ganz kurz, weil wir haben ja eigentlich auch noch ganz viele andere Vereine, über die wir sprechen wollten. Harry Kane, Hannes, du sagst, du freust dich, dass er eingeschlagen ist. Ich wollte nur davor warnen, bei den Bayern ist vor, wann ist Mané gekommen?
Oh, letztes Jahr.
Ja, da ist auch einer schnell eingeschlagen und durfte dann direkt mal schön in die Südkurve kommen. Wie ging das nochmal aus?
Krank gut, er ist jetzt in die attraktive, gute, sich aufbauende Saudi-League gewechselt, also eigentlich nur nach oben.
Hannes weg vom Mikro, du darfst nicht mehr über Saudi-Arabien sprechen, das machen wir einfach nicht. Nee, Brian, wie hast du das denn wahrgenommen? Also Hannes ist begeistert von Harald, wie sieht's bei dir aus?
Ja, du hast es ja gut erwähnt, das habe ich glaube ich letzte Woche auch erwähnt, dass halt die Parallelen doch irgendwie sehr deutlich gerade sind. Man muss aufpassen, in welche Richtung es geht, aber ich glaube im Endeffekt sind es zwei unterschiedliche Spielertypen zum einen, weil ja Sadio Mané nicht auf der Position spielen durfte, wo er eigentlich spielt und Kane ja jetzt wirklich auf der neuen spielt, wo er immer gespielt hat. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass einfach, das ist jetzt einfach auch, keine Ahnung, ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass der Mensch Harry Kane doch vielleicht ein bisschen flexibler ist, was die menschliche Verhältnis zwischen Tuchel und so angeht.
Wie hat er dir sportlich denn gefallen? Das war ja meine eigentliche Frage.
Ach so, ja gut, das kann ich einfach jetzt gar nicht beurteilen, weil ich ja nur die Highlights gesehen habe. Ja, okay. Das will und kann ich noch nicht beurteilen. Ich glaube, dass er gut reinpasst. Ich glaube, dass es ist einfach ein starker Neuner. Ich glaube, wir wissen alle, was er ungefähr kann. Und wenn er die Leute hat, die ihm halt da auch helfen, siehe Musiala, siehe Sané in Topform, dann kann der auch einschlagen und seine 30 Tore machen.
Also dann bin ich irgendwie der Einzige, der die 90 Minuten tatsächlich gesehen hat. Und deshalb meine Einschätzung dazu ist, hat mir sportlich sehr gut gefallen, Kane. Was ich als großes Problem gesehen habe bei den Bayern, ist, irgendwie hat so das Bindeglied gefehlt zwischen diesem Mittelfeldkonstrukt und Kane. Also irgendwie, wir hatten es halt, Santiago. Ich habe es mit ein paar Leuten geschaut und wir haben gesagt, irgendwie fehlt ein Zehner. Es fehlt irgendwie der klassische Zehner. Dann haben wir gesagt, gut, du kannst natürlich Müller reinnehmen ins Spiel, der kann die Rolle natürlich schon spielen. Da musst du aber halt einen von den Außen rausnehmen. Da musst du entweder Musiala, Sané oder Gnabry rausnehmen. Und das ist dann halt auch die Frage, wen nimmst du da dann raus?
Ja, ich denke, es wird einige Wochen brauchen, vier, fünf, sechs Wochen, bis der FC Bayern jetzt eine Aufstellung findet, die zu 100% klappt. Denn ich meine, wie wir gesagt haben, die zwei Tore am Ende, dieses 4-0, ist eigentlich nicht repräsentativ für das, was das Spiel war. Nein. Also bei 4-0 denkst du dir, okay, das war eine absolute Klatsche, Bayern hat dominiert, Bayern hatte viel Ballbesitz, hat viele Pässe im letzten Drittel gespielt. Aber das war jetzt nicht keine überragende Vorstellung. Ich habe das auch gemerkt, dass da dieses Bindeglied fehlt. Ich habe gerade im Hintergrund Thiago erwähnt, das hat er in der Triple-Saison überragend gemacht. Aber jetzt noch sportlich ganz kurz zu Kane, was mir ganz gut gefallen hat, was ich bei Lewandowski oft vermisst habe bei den Bayern. Bei Barcelona ist das ein bisschen anders, dadurch, dass Barcelona nicht so starke Offensivspiele hat wie der FC Bayern damals. Kane fällt viel mehr zurück. Also Kane ist viel mehr bis zum Mittelfeldkreis gekommen und hat sich da den Ball geholt und hat beim Spielaufbau auch geholfen. Also in der Hinsicht ist er ein viel kompletterer Neuner, ein viel kompletterer Feldspieler.
Aber das ist ja eigentlich genau der Punkt, den ich meinte. Vielleicht, weil er gemerkt hat, er muss diese Rolle auch spielen, weil eben genau dieses Bindeglied gefehlt hat. Und deshalb hat er das irgendwie so für sich selbst dann auch eingenommen. Hat er ja auch bei dem Assist für Sané, war er ja quasi auch dieses Bindeglied. Aber allgemein noch zu den Bayern war, fand ich sehr interessant, irgendwie haben sie ihren kreativen Spielstil offensiv nicht hinbekommen, wenn Bremen relativ defensiv stand. Also sie haben das irgendwie nur geschafft in Umschaltmomenten. Da waren sie wirklich immer brandgefährlich und haben es dann auch immer wirklich geil, schnell, vertikal gespielt und es war richtig gut. Und sobald Bremen ein bisschen defensiver stand, war da eine komplette Ideenlosigkeit.
Ja, aber das hat sich ja durch die ganze letzte Saison gezeigt, dass wenn die Mannschaften defensiv kompakt spielen, die vielen Top-Teams eigentlich auch nicht wirklich durchkommen mehr, weil die halt Verteidigung mittlerweile sehr stark ist und du gegen so kompakt stehende Gegner schwierig verteidigen kannst. Auch siehe DFB-Pokal gegen Freiburg war es ja auch so. Freiburg hat relativ kompakt gestanden, wenig zugelassen und dann halt mal die ein, zwei Chancen genutzt. Kannst gegen Bayern nicht Ballbesitz, Fußball nicht pressen, nichts, kannst du nicht machen.
Ja, ja,
das außer stimmt. Du heißt halt Manchester City.
Ja, mit Sicherheit. Aber es gibt natürlich noch das ein oder andere Spiel, über das wir natürlich auch reden müssen. Also ich denke nur an Augsburg gegen Gladbach. 4-4 ist jetzt auch nicht aller Tage. Ich denke aber auch auf jeden Fall an Leverkusen gegen Leipzig. Die zwei Hauptverfolger, worüber man auf jeden Fall nicht sprechen muss, kann ich sagen, ist Dortmund-Köln. Ich habe das Topspiel tatsächlich gesehen, das war sehr langweilig, aber vielleicht gehört es jetzt mal dazu für Dortmund, dass er auch schlechte Spiele gewinnt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht hätten sie das letzte Saison gegen Mainz am 34. Spieltag auch so gebraucht. Was denkt ihr denn zu dieser ganzen Leverkusen-Leipzig-Geschichte? Also hättet ihr wirklich gedacht, dass Leverkusen hier die Überhand behält?
Ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass der RB Leipzig mein Patenverein ist für die Saison und dadurch, dass die sich wirklich stark verstärkt haben, attraktive junge Spieler in die Liga geholt haben, in ihren Kader geholt haben, dachte ich schon, dass sie den Sieg holen. Aber Leverkusen, über die haben wir auch schon oft genug gesprochen, unter Xabi Alonso und mit der Spielphilosophie, die er umsetzt, sind auf jeden Fall eine Mannschaft, auf die man ein Auge werfen sollte. Und es ist für die beiden Mannschaften auf jeden Fall gut, denke ich, dass sie mal einen Hochkaliber gleich am Anfang haben. Für Leverkusen dann glücklich, dass sie am Ende gewonnen haben. Aber ich denke, wenn alles so läuft, wie wir uns denken, dann haben wir mit Leverkusen und Leipzig, vielleicht auch Dortmund, aber Hauptsache, ich denke Leverkusen und Leipzig, die zwei Haupt-Bayern-Verfolger in dieser Saison.
Ja, also ich glaube, dass Leverkusen einfach mithin die schlauesten Transfers gemacht hat, sich auf allen Positionen verstärkt hat und dazu halt die krassen Spieler außer Diaby halten konnte und jetzt halt auf der Sechserposition da mit Xhaka und Palacios auch extrem gut aufgestellt ist.
Und Andrich auch noch.
Ja, Andrich aber spielt ja dann Innenverteidiger, oder? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube eigentlich schon so Vorstopper, oder?
Ja, irgendwie, also in der Dreikette in der Mitte, ja. Nee, also auf jeden Fall, es ist ganz klar, die einzige Schwachposition, die Leverkusen hat, ist eigentlich der Torwart im Moment, würde ich sagen sogar. Der zwar solide, aber jetzt auch nicht, würde ich sagen, Top-Niveau noch hat, obwohl ich ihn sehr mag als Spieler auch. Nee, also es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, auch dass Leipzig nach einem 3-0 gegen Bayern nichts schafft, gegen Leverkusen zu gewinnen, ist, finde ich, auf jeden Fall ein Zeichen.
Aber ja. Das ist doch der absolute Bayern-Fluch. Das geht doch jeder Mannschaft so, die einmal gegen Bayern gewinnt. Die braucht erstmal wieder 3-4 Spieltage, bis sie wieder zurückkommen, weil man dann auf einem ganz, es ist immer dieser Höhenflug und dann kann man sehr tief fallen. Also ihr müsst mal vielleicht mal zurückgehen in Statistiken. Ich habe es jetzt natürlich nicht auswendig im Kopf. Aber das ist schon so ein Muster, das man immer wieder erkennt, wenn Mannschaften gegen Bayern vor allem deutlich gewinnen, wie ich denke auch an den Gladbach, das irgendwie mal im Pokal 5-0, glaube ich, gewonnen hat, die tun sich danach relativ schwer, wieder in ihrem Alltagsbusiness, sage ich mal, anzukommen, weil du dann vielleicht ganz falsche Erwartungen an dich selbst hast. Aber es war auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel und es war auf jeden Fall offensiv halt auch wirklich sehr, sehr attraktiv.
Ja, und ich finde auch, nur was du sagst, Leipzig hat 3-0 gegen Bayern gewonnen, hat dann nichts gegen Leverkusen hingeschissen bekommen, ist jetzt auch nicht komplett richtig. Leipzig hat einfach gegen Bayern einen Sahnetag erwischt, wo vieles geklappt hat, beziehungsweise fast alles geklappt hat. Dani Olmo hat drei Buden geschossen, ist glaube ich das letzte Mal nur Cristiano Ronaldo und Kolomoani in Bayern in der Allianz Arena gelungen. Und Leverkusen ist einfach eine starke Mannschaft, also das ist kein Karnevalverein, wie Per Mertesacker sagen würde. Gegen die kann man auch schon mal 3-2 verlieren. Es war ein packendes Spiel und ich denke, das sind zwei Mannschaften, auf die auf jeden Fall ein Auge werfen müssen. Und ich glaube, wenn Fabio Carvalho, der Neuzugang auf Leihbasis von Liverpool, auch ein System von RB irgendwie seine Rolle findet, da haben wir auf jeden Fall eine extrem attraktive Offensive. Ich muss gestehen, die Defensive von Leipzig überzeugt mich jetzt nicht komplett, aber das kann ja auch noch werden.
Ja, mit Sicherheit haben wir bei Leverkusen und Leipzig auf jeden Fall zwei Mannschaften, die uns sehr, sehr viel Freude, glaube ich, diese Saison bereiten werden. Eine dritte Mannschaft, die uns wahrscheinlich auch viel Freude bereiten wird und die auch sehr gute Transfers getätigt hat, ist unser Hauptstadtclub Eisern Union. Das ist auch mal ein Start nach Mars, oder?
Total, ich als Pate des Vereins im 1:05 muss ich ja sagen, dass ich recht geschockt war, wie deutlich diese Niederlage war. Auch etwas bitter, 2 Elfmeter verschossen natürlich, auch gerade der zum 2:2 dann. Aber das war dann schon recht deutlich, auch im Zusammenspiel mit den neuen Transfers. Überraschend tut es mich fast gar nicht mehr, weil man einfach eben diesen Pull-Faktor Champions League mittlerweile hat. Da kommt man halt auch einfach an solche Spieler dann ran. Die Frage ist natürlich, ob man so einen bunt zusammengeworfenen Haufen dann auch funktioniert. Das muss man sich auf Dauer dann mal anschauen.
Ja, verstehe ich komplett. Aber Jungs, ich wollte euch noch auf eine Sache ansprechen. Dieser Robin Gosens-Transfer. Du meintest ja, es ist stark für Union. Ich mache mich da vielleicht unbeliebt, aber ich denke, es ist eher für Robin Gosens ein Catch, dass er jetzt dahin kommt, dass er Champions-League-Fußball spielen kann, auch wenn er letztes Jahr im Finale stand. Und eine eigentlich solide Leistung gebracht hat. Aber ich bin kein Riesenfan von Robin Gosens. Ich denke, er wird dieser Mannschaft keinen Riesenmehrwert bringen.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, er passt vom Spielstil sehr gut nach Berlin, weil Berlin viel über die Mentalität auch macht und viel über den Kampf und über den Teamgeist. Und das ist sind Attribute, die auf jeden Fall sehr für Gosens sprechen. Deshalb, ich finde es auf jeden Fall ein starker Transfer.
Definitiv, ich glaube, du holst dir damit auch letztlich ist es ja, man muss ja bei Transfers auch schauen, was bringen diese Spieler auch an Publicity mit, und ich glaube, Gosens ist gerade in Deutschland schon noch ein Spieler, der sag ich mal, auf dem Zettel von vielen Medien steht und auch ein bisschen Aufmerksamkeit mit sich bringt, also das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber ich glaube, das passt auch mit rein. Und was ich noch sagen wollte, ist natürlich der Punkt, die Breite des Kaders ist extrem wichtig für solche Vereine in solchen Saisons, habe ich immer das Gefühl. Also du hast dann eben die Champions League, du hast den DFB-Pokal, du hast diese Bundesliga Und gerade jetzt auch bei Frankfurt, aber auch bei Freiburg hat man die letzte Saison gemerkt, dass die Breite des Kaders, also qualitativ hochwertige Spieler auf allen Positionen und in einer hohen Anzahl, dann teilweise doch gefehlt haben, um wirklich den letzten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das ist auch natürlich da sehr gut gelungen bei den Verantwortlichen von Union Berlin.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich denke, wenn man länger in einer Saison auf drei Hochzeiten tanzen will, dann ist die Tiefe und die Breite des Kaders auf jeden Fall sehr ausschlaggebend. Und ich habe gerade gesehen, die Union hat Gosens, Volland und Geraldo Becker von der Bank gebracht. Das heißt, es waren drei Spieler, die eventuell auch in der Startelf spielen könnten. Das heißt, sie haben einen guten Ersatz für die Spieler gefunden. Aber Walle hat letztes Mal die These aufgestellt, dass Tuchel vor Weihnachten vielleicht weg ist. Und ich stell die kühne und wilde These auf, dass Robin Gosens bei Union Berlin nicht seinen Platz finden wird und wir ihn am Ende der Saison immer noch bei Union finden werden, aber immer als zweite Wahl.
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, wie es sich sportlich entwickelt und wie es auch bei Union dann läuft. Aber ich bin eigentlich ganz gute Dinge, weil ich glaube eigentlich, der Transfer passt ganz gut. Gosens wollte schon immer Bundesliga spielen, war auf jeden Fall immer ein großes Ziel von ihm. Ich weiß noch, Schalke hat vor ein paar Jahren, als wir noch in der ersten Liga was zu melden hatten, hat das mal verpasst, Gosens zu verpflichten von Bergamo. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es ganz gut laufen wird. Wo es auch ganz gut lief, offensiv auf jeden Fall, ist in Gladbach. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, Gladbach wird sich auf jeden Fall sehr schwer tun, diese Saison offensiv was auf die Kette zu bekommen, weil sie ja dann doch schon sehr, sehr viel Offensivpower verloren haben mit Hofmann, mit Stindl, mit Plea. Da ist schon sehr, sehr viel Offensivpersonal verloren gegangen. Würde ich mal sagen, 4 Tore kann man zeigen erstmal.
Absolut. Also ich war auch, als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich auch so, okay, von den beiden Mannschaften hätte ich so ein Ergebnis nicht erwartet. Aber umso schöner, wenn es passiert. Ich glaube, Gladbach ist ja so ein bisschen der Verein, der so ein bisschen ins Mittelfeld abgerutscht ist, transfertechnisch, prestigetechnisch und auch den Ergebnissen. Mal sehen, was die Saison bringt. Ich würde es ihnen gönnen, natürlich. Also es ist so ein Verein, den ich eigentlich immer auch sympathisch fand. Und ja, mal sehen, was die neue Saison bringt. Ich meine, auch wieder neuer Trainer, der bei Bayer einerseits eine gute Saison, noch eine schlechte Saison hatte. Auch nicht ganz klar, wie der jetzt da ankommt. Aber vielleicht hilft es ja auch was, wenn die, sag ich mal, die Granden weg sind, die großen Spieler, um sich nochmal auf die eigentlichen Werte zu besinnen und dann zu sagen, jetzt packen wir die Saison mal neu an und ja.
Ja, dadurch, dass Augsburg von euch beiden so oft gehatet wird und ihr den als irrelevanten Verein in der Bundesliga betitelt, hat es mich eigentlich gefreut, dass Augsburg auch bei diesem Schützenfestival mitmachen konnte. Ich denke, in der Bundesliga kann man wirklich bis auf 2-3 Mannschaften überhaupt keine Mannschaft abschreiben und von der denken, dass sie direkt absteigen. Deswegen, es war ein super spannendes Spiel und ja, ich freue mich auf noch viele weitere Spiele mit Mucho Tore.
Ich muss mich kurz einklinken, ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe Plea mit Thuram verwechselt, es tut mir natürlich sehr leid. Aber ich habe jetzt auch schon von einigen Seiten vernommen, dass viele sogenannte ExpertInnen Gladbach relativ viel zutrauen diese Saison. Auch weil sie relativ große Stücke auf Seoane, wie spricht man den aus?
Gerardo Seoane.
Relativ große Stücke auf den halten und das ist ja auch eine relativ junge Mannschaft mittlerweile jetzt dann Gladbach und vielleicht genau wie Brian schon du gesagt hast, wenn die älteren Spieler, die vielleicht auch die Leader mal ein bisschen wegbrechen, dass dann vielleicht auch was Neues heranwachsen kann und das kann ja eigentlich eine aufregende Saison mit Gladbach werden. Ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge. Ja, es war auf jeden Fall ein wilder erster Spieltag. Es ist verdammt viel passiert. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt? Ich glaube, wir haben alle unsere Patenvereine durch, oder?
Patenverein haben wir durch, aber ich würde nur ganz kurz vielleicht den Supportern und den Fans von Heidenheim ein herzliches Glückwunsch aussprechen für das erste Bundesligaspiel nach langer, langer Zeit. Oder das erste Mal in der Geschichte? Nee, oder?
In der Geschichte.
2-0 gegen Wolfsburg, kann mal passieren. Letztes Jahr hat der SC 6-0 gegen Wolfsburg verloren, das heißt, die sind schon dreimal besser als der SC. Nee, Scherz, aber auf jeden Fall an alle Leute, die aus Heidenheim kommen oder Heidenheim-Supporter sind und uns zuhören, herzlichen Glückwunsch, erstes Spiel in der Bundesliga-Geschichte. Wird auf jeden Fall spannend für euch. Ich habe aber leider bei unserem Tickspiel Heidenheim als direkten Absteiger eingestuft.
Ja, ich muss sagen, ich bin da auch nicht wirklich zuversichtlich, dass das bei Heidenheim klappen wird. Ich bin aber auch nicht wirklich zuversichtlich, dass es bei Darmstadt klappen wird. Also ich habe das Gefühl, das sind irgendwie zwei Teams. Das könnte irgendwie schwierig werden, die Saison. Das könnte eigentlich relativ klassisch direkt wieder nach unten gehen.
Darf ich was ganz Krasses verraten? Es gibt hier einen Verein, Mainz, über den haben wir viel gesprochen. Ich habe Mainz auf den Relegationsplatz gestellt, weil ich denke, das wird eine richtig wackelige Saison und der Auftakt mit der 4-1-Niederlage hier in der Hauptstadt ist vielleicht ein kleines Anzeichen dafür. Klar, Union Berlin ist eine starke Mannschaft, die sich stark verstärkt hat, aber ich sehe Mainz nicht so stark wie ihr beiden. Ich denke, für Mainz wird es eine richtig knappe Saison und am Ende rettet man sich in der Relegation.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie du gerade eben schon angesprochen hast. Ich glaube, es ist relativ unvorhersehbar, was dieses Jahr so in der Bundesliga passieren wird. Deshalb ist es auch schwierig zu tippen. Was ein Übergang. Brian, du hattest den Wunsch, jede Woche einmal kurz unsere Kicktipp-Liga anzusprechen. Wir haben ja einiges an MitgliederInnen in unsere Kicktipp-Liga gewinnen können. Ich glaube, mittlerweile fast 40 Stück oder so. Und es gab dann doch den einen oder anderen, der dieses Jahr schon ziemlich abgeräumt hat.
Ich habe gerade nachgeguckt, wir sind über 50. Unsere Tipp-Gib-Runde ist riesig.
Deshalb kommen wir jetzt auch zu unserer neuen Rubrik Kicktipp aktuell. Ja, also ich bin auch auf jeden Fall begeistert, dass so viele sich gefunden haben, mit uns zusammen zu tippen. Und ich finde es auch irgendwie geil, da mit den ZuhörerInnen zusammen so ein bisschen auch ein Match zu haben. Es hat sich auf jeden Fall wir können ja erstmal unsere Position abklappern. Hannes und ich sind abgeschlagen auf Platz 29 und Platz 33, glaube ich, soweit ich gut in Freisch.
Ja, absolut gelost, ja.
Aber Walle hat sich eigentlich, muss ich sagen, recht schnell nach oben abgesetzt. Das hat mich jetzt auch nicht ganz gewundert. Der Mann ist auf dem Platz 3, oder?
Ja,
genau, Platz 3. Also ich meine, das ist ja noch ein bisschen mit gleicher Punktzahl. Und natürlich unser guter Freund Philipp, der sich tagelang geweigert hat, überhaupt beizutreten, direkt auf Platz 3.
Ja, muss man dazu sagen, ich teile mir Platz 3 unter anderem mit Magic Jürgen und Schere. Deshalb muss man sagen, Props gehen raus. Und die Jungs, ihr bleibt da nicht lange. Ich werde dann relativ fix an euch vorbeiziehen.
Und ein riesen Props an der Stelle auch an eine Person, die sich auch den dritten Platz mit euch teilt, nämlich mit dem Tippname Quito, die Hauptstadt aus Ecuador. Er weiß, wer er ist. Herzlichen Glückwunsch. Stark. Man merkt, wo mein Fußballwissen herkommt.
Ist das, ja, jetzt noch, ist das jetzt die Rubrik, dass wir uns einfach die Tabelle anschauen und erzählen, wer wie wo steht? Ist das so? Hast du dir das so gedacht, Noah?
Ja, also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall mal drüber kurz reden und über überraschende Platzierungen sprechen. Und ich finde es eigentlich ganz gut zu rekapitulieren, auch was wir getippt haben. Vielleicht teilweise Überraschungen, vielleicht noch nicht zu guter Letzt auch einfach noch Glückwunsch an die beiden ersten Plätze nach dem ersten Spieltag, Lou und Ragazzo 7-9. Ich weiß nicht ganz genau, wer Ragazzo 7-9 ist, aber kann sich aber bei mir melden.
Bevor wir die Rubrik schließen, wollte ich noch mit einem kleinen Service-Tipp um die Ecke kommen. Und zwar bin ich ja vielleicht nicht der Einzige in der Runde, der in mehreren Tippligen aktiv ist. Und ich hatte tatsächlich in beiden Ligen unterschiedlich getippt. Warum auch immer, wenn ich in der anderen Liga gleich getippt hätte wie bei VBH, wäre ich dort Erster. So bin ich da Vorletzter mit, glaube ich, nur 8 Punkten oder so. Also auch ganz wild. Habe jetzt aber die Funktion gefunden, dass man bei Kicktipp, hier kommt die Service-Dienstleistung, eine Funktion einstellen kann, dass Tipps in allen Ligen übernommen werden, in denen man Mitglied ist. Das ist sehr praktisch, dann hat man überall gleich 4 Punkte.
Sehr geil, vielen Dank.
Was ich mir überlegt hatte, wir haben ja in der letzten Saison von Dreiecke der VBH über die legendärsten Vereinsnamen gesprochen. Vielleicht könnten wir so eine Mini-Mini-Rubrik mal in diese Rubrik einführen, für eine Folge, wo wir über die besten Namen unserer Tipprunde reden, denn ich denke, wir drei disqualifizieren direkt als Walle, Hannes und Brian. Es wäre cool gewesen, wenn wir es ausgetauscht hätten, weißt, ich bin Walle, du bist Brian.
Ja. Na, aber das ist ja der Gedanke dahinter
ich
gewesen,
weiß,
dass jeder uns erkennt, jeder weiß, wer wie tippt.
Deswegen wäre noch mein Vorschlag, vielleicht können wir mal darüber reden, denn ich gucke hier gerade, es gibt richtig coole Namen, vielleicht können wir eine ganz kleine 1-2 Minuten darüber verlieren.
Ja, können wir vielleicht nächste Woche machen. Ich würde sagen, damit können wir auf jeden Fall die Rubrik Kicktipp abschließen. Vergesst nicht zu tippen. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wir freuen uns, dass es so gut angekommen ist. Und ja, wir werden nächste Woche wieder auf die Tabelle schauen. Ja, neben unserer neuen Rubrik Kicktipp aktuell haben wir natürlich noch unseren ganz alten Klassiker, unseren Evergreen dabei, unser Dreierkette VBH Quiz. Und jetzt muss ich mal ganz plump fragen, wer von uns drei war eigentlich dran?
Du.
War ich dran?
Yes.
Ich dachte, Noah, du warst dran.
Ne, ich habe ja letzte Woche gemacht.
Ja, nee, du warst dran.
Gut, auch ein Novum. Ich habe keinen Quiz vorbereitet. Vielleicht kriegen wir das irgendwie so hin. Jeder von uns überlegt sich eine Frage. Doch, also jeder von uns hat doch bestimmt irgendeinen random Fakt im Hinterkopf, wo man... Komm, wir bauen uns jetzt so einen spontanen Quiz. Kriegen wir das hin?
Noah, ganz kurz, du kennst Walle, ich kenn Walle. Wenn einer von uns beiden das Quiz vergessen hätte, würde er jetzt die Aufnahme stoppen, uns kurz richtig in die Scheiße schicken, aber so, dass wir beide mit Tränen hier die Aufnahme verlassen. Aber dadurch, dass er es vergessen hat, lacht er es jetzt einfach ein bisschen weg, so, hihi, ja, wir machen jetzt Fragen. Nur als kleine Info am Rand.
Hallo, es war sehr viel los, okay? Also es war Bundesliga-Auftakt, ich muss eine Hausarbeit schreiben, es passiert viel im Leben gerade.
Ich war vor 9 Tagen noch an der Westküste der USA, bin dann nach Washington, von dort rüber über Island nach Berlin, war jetzt am Wochenende in Hamburg und bin jetzt zurück. Da war viel los.
Ich kann ja mal mit der ersten Frage starten, denn ich habe tatsächlich eine Frage von euch. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos geschaut habt, die Leitfragen, die ich euch reingeschickt habe. Aber direkt mal eine Frage zur WM der Frauen, wo das Finale jetzt am Samstag gewesen ist. Spanien wurde Weltmeister. Auch sehr interessante Story dahinter, muss man sagen, noch. Wie viele Tickets wurden denn verkauft bei dieser WM?
Boah, kannst du uns 4 Antwortmöglichkeiten geben?
2 Millionen, 1,7 Millionen, 1,3 Millionen oder 1 Million?
Boah, 1 Million, weil es eine schöne Zahl ist.
1,7.
Korrekt, 1,7 Millionen und damit den Rekord von Kanada 2015 gebrochen. Auch wieder ein Meilenstein in der Geschichte des Frauenfußballs. Und ja, ich glaube, das ist schon sehr interessant. Ich habe eventuell auch nochmal direkt eine zweite Frage.
Ja, gern, schieß los. Super.
Und zwar, wegen was hat denn die Spielerin von England, Lauren James, die rote Karte bekommen und 2 Spiele Sperre?
Was hast du gerade gesagt zu Lauren James?
Wegen was hat die ihre rote Karte bei der WM bekommen? Wisst ihr?
Ich weiß es.
Fand ich amüsantes Foul auf jeden Fall und eine amüsante rote Karte.
Ist sie nicht auf irgendeine Gegenspielerin so einmal draufgestiefelt? Ja. War das nicht das?
Genial. Und vor allem das Geile, es ist eigentlich schon ein Meme, weil die Gegenspielerin so praktisch die Arme hochhält und sagt, what? What do you do? ja. Sehr amüsantes Foto, kann man in den Shownotes noch nachreichen. Auf jeden Fall fand ich es auch geil.
Ja, dann habe ich gleich eine Frage an euch beide, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Die Lauren James, über die wir gerade gesprochen haben, die ist Schwester von einem Profispieler. Von wem denn?
Reece James.
Und Reece James ist Kapitän bei welcher Mannschaft? Nur nicht du, sondern Walle.
So, jetzt, Moment, ich revidiere. Everton.
Oh. Danke, nee.
Chelsea Legende.
Reece James ist Chelsea-Kapitän.
Digga, guck nie Premier League.
Okay, Noah, hast du noch ein paar Fragen parat? Denn ansonsten, ich habe hier gerade Goal 100 Fragen, die jeder Fußballexperte wissen sollte, gefunden.
Ich habe noch eine sehr gute Frage parat und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ich habe nämlich ein Kuriosum euch mitgebracht. Und zwar gibt es zwischen Hertha und Schalke eine einseitige Rivalität. Das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es, glaube ich, auch nur einmal im deutschen Fußball. Und zwar besteht diese Rivalität nur auf Berliner Seite, weil ich denke, Schalke hat genug echte Derbys und Rivalitäten am Laufen. Deshalb frage ich euch, wie kam es zu dieser einseitigen Rivalität zwischen Hertha und Schalke? Werdet kreativ.
Es kam zu einer einseitigen Rivalität zwischen Hertha und Schalke, weil ein Schalke-Fan beim Auswärtsspiel hier im Olympiastadion mal, keine Ahnung, einem kleinen Jungen eine Bockwurst aus der Hand geworfen hat.
Ich dachte, du sagst, weil ein Schalke-Fan im Olympiastadion mal gefilmt hat, in der Kurve.
Nee, deswegen haben ich und die Nordkurve ja ein Problem. ich denke, das war sowas, der irgendein Berliner Junge hatte eine Bockwurst für gefühlt 18,30 Euro gekauft und irgendein Schalke-Ultra hat es ihm unabsichtlich aus der Hand geschlagen.
Nah dran, Brian?
Ich glaube, ein Schalke-Fan hat öffentlich verkündet, dass die Currywurst im Ruhrgebiet entstanden ist.
Schön, dass ihr so kulinarisch eure Antwortmöglichkeiten orientiert. Na, das hat tatsächlich mit der DFB-Pokalsaison 1971-72 zu tun. Und zwar in der Vorsaison gab es irgendwelche Korruptionsskandale, dass auf beiden Seiten diverse Spieler gesperrt wurden für mehrere Monate. Und in der Folgesaison gab es ein DFB-Pokalspiel zwischen Hertha und Schalke. Und die Hertha hat 3-0 gewonnen. Und den Schalken ist aber allerdings im Nachhinein aufgefallen, dass einer der Spieler, der bei Hertha gespielt hat, eigentlich auch gesperrt war aufgrund dieses Korruptionsskandals. Und Schalke hat da dann Anklage eingereicht und ist dann am sogenannten grünen Tisch in die nächste Runde eingezogen. Und ja gut, das ist eigentlich der einzige Grund, warum Hertha bis heute ein Problem hat mit Schalke. Auch irgendwie nicht so wirklich verständlich, oder? Weil, also wir waren ja im Recht. Der Wahnsinn, oder?
Ihr seid so cool. Gott sei Dank. Ihr wart im Recht.
Nö, ich wollte nur sagen, es ist eine einseitige Rivalität.
Walle versucht immer noch von der Tatsache abzulenken, dass er das Quiz vergessen hat für die Woche.
Weißt du was?
Was?
Ich habe auch keinen Spieler der Woche dabei.
Hat aber keiner von uns. Den überlegen wir uns immer in den letzten 3 Sekunden der Folge. Ja, Noah, hast du noch eine oder zwei Fragen? Denn ich habe hier 2 parat.
Mach du. Ich habe ja schon gestellt.
Alles klar, dann stelle ich euch die Frage, ihr 2 Fußballfüchse. Wer ist Luciano Moggi?
Ich weiß es.
Das ist ein deutscher Rapper.
Luciano Moggi ist im Prinzip der Mäzen oder der lange Mäzen von Juventus Turin gewesen, musste aber dann eben in der Saison 2005-2006 abtreten wegen den Korruptionsskandalen. Und ich zitiere hiermit jetzt Zlatan Ibrahimovic im Buch Zlatan: Ich mochte Luciano Moggi.
Ja, stark nur. Frage nur, hast du die Netflix-Doku geschaut?
Über Zlatan oder über Moggi?
Über den Korruptionsskandal in Italien.
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß eben nur das vom Buch von Zlatan. Und ich glaube, Luciano Moggi ist ähnlich wie Silvio Berlusconi bei Milan in dieser damaligen Zeit schon dieser klassische italienische Präsidente gewesen, der für diesen Fußball des Mafia, also Mafia-Fußball stand, aber auf der anderen Seite auch eben für dieses, ja, sehr prestigeträchtige. Und ich meine, das Interessante ist, dass der Fußball in den Nullerjahren Italien ja wirklich extrem gut war und auf der anderen Seite auch gleichzeitig diese Korruptionsskandale hatte, und da hat er nicht keine kleine Rolle gespielt.
Genau, also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. So, es gibt von Netflix eine neue Doku über große Sportskandale. Da ist auch das Doping-Skandal in der Tour de France dabei, da ist Luciano Moggi dabei, da ist irgendwas mit Formel 1 dabei. Schaut euch das auf jeden Fall an, super interessant. Meine Frage ist, Jungs, haben wir genug Fragen jetzt hergezaubert? Wollen wir über was anderes reden? Ich glaube, es gibt noch 2 interessante oder auf jeden Fall eine interessante Sache, über die wir reden wollen. Und dann hat dir einer von uns vielleicht eine Frage mitgebracht.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war das beste Quiz, das wir je hatten. Nochmal danke, Walle, an mich selbst. Hast du optimal vorbereitet. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wie immer sehr viel gelernt. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Es gibt ein Thema, über das wir heute Morgen schon in frühe Morgenstund virtuell diskutiert haben. Und zwar hat die Saudi-Arabische Liga Anspruch darauf erhoben oder einen Antrag eingereicht oder wird einen Antrag einreichen, dass in Zukunft doch der Meister der Saudi-Arabischen Liga eine sogenannte Wildcard für die UEFA Champions League bekommt. Und da gab es, sagen wir mal so, verschiedene Ansichten auf diesen Vorschlag. Brian, wie hast du dich denn dazu positioniert?
Also mich überrascht es erstens nicht und zweitens finde ich es auch absolut logisch, das vorzuschlagen aus saudi-arabischer Perspektive. Aber auf der anderen Seite ist es halt lächerlich, ja. Ich meine, Marokko hat auch mal einen Antrag an die EU-Mitgliedschaft gesendet und wurde dann abgewiesen. Hat jetzt zwar nichts miteinander zu tun, aber ich bin, dadurch, dass im modernen Fußball ja alles möglich ist, würde ich auch dem nicht jetzt eine komplette Abfuhr erteilen. Ich weiß nicht, wie es in 2 Jahren aussieht. Und dadurch, dass das neue System ja der Champions League diese 4 neuen Teilnehmer ermöglicht, wer weiß.
Aber sind wir jetzt nicht alle einig, dass das ein europäischer Wettbewerb ist, der für europäische Mannschaften gedacht ist?
Come on, der ESC ist auch für Europa gedacht und Australien macht mit. Also das ist scheiße.
Ja, aber wir vergleichen jetzt nicht den ESC mit der Champions League.
Ja, ich weiß. Naja, also im Grunde hast du ja vollkommen recht. Aber ehrlich gesagt ist die Champions League doch auch nur noch eine Gelddruckmaschine. Und ob da jetzt ein Verein aus Saudi-Arabien oder irgendwie ein russischer Oligarchenverein mitspielt, macht es dann auch keinen Unterschied mehr.
Wir wollen ja eigentlich mit diesen internationalen Wettbewerben immer rausfinden, welche die beste Mannschaft auf der Welt ist.
Nein, dafür gibt es den Weltpokal.
Warte.
Dafür gibt es den Weltpokal.
Den Ligenweltpokal.
Dafür gibt es diesen Wettbewerb, der immer irgendwo in der Wüste ausgetragen wird.
Der ist uns ja alle Jucke.
Ja, und? Aber du hast dann faktisch die beste Mannschaft der Welt ermittelt.
Das stimmt. Faktisch stimmt es. Da hast du vollkommen recht. Und die Club-WM ändert ja auch ihren Spielmodus. Ich glaube, es sind viel mehr Mannschaften dabei. Aus Europa, glaube ich, sind gleich 6 qualifiziert. Also jetzt komplett eine andere Sache. Aber jetzt zurückkommt auf die saudi-arabische Petition, jetzt in die Champions League diese Wildcard zu bekommen. Ich war ja derjenige, der in der Gruppe meinte, dass es nicht komplett verkehrt ist. Natürlich. Die Champions League ist ein Wettbewerb, der für europäische Mannschaften gedacht ist, und wir wollen mit dem herausfinden, welches die beste europäische Clubmannschaft ist. Die Saudi-Arabische Liga versucht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich jetzt auf sich zu richten, vor allem vor der Hinsicht, dass sie 2030 die WM hosten wollen und Saudi-Arabien sich immer mehr als ein modernes, einigermaßen westliches Land präsentieren will, wo man investieren kann, wo man Geld machen kann, wo einfach die Business-Atmosphäre sehr freundlich ist und für die Foreign Direct Investments einladend. dadurch, dass die Saudi-Arabische Liga gerade so viel Geld investiert und auch nicht nur washed Spieler, wie zum Beispiel jetzt, ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo und vielleicht den älteren Benzema zu sich holt, sondern auch junge Spieler. Ich meine, Mitrovic ist jetzt auch rübergewechselt von Fulham. Bono, der Keeper von Sevilla, der mit Marokko eine überragende WM gespielt hat, ist jetzt auch gewechselt. Sie versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu richten. Ich denke, die Petition ist nicht ehrlich gemeint. Bin ich euch ganz ehrlich, ich denke, die wollen damit nur wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich richten, weil dann vielleicht zwei oder drei von uns denken, oh, die denken, die könnten mit den europäischen Clubs mithalten, schauen wir mal hin, was da passiert. Aber dadurch, dass die Champions League ihren Spielmodus verändert hat und wie Noah erwähnt hat, diese vier Mannschaften jetzt teilnehmen können und wir rauswissen wollen, welche die beste Fußballmannschaft ist und de facto sind die besten Clubmannschaften in Europa und diese Clubmannschaft ist wirklich ein bisschen wenig aussagend, verstehe ich, warum Saudi-Arabien diese Petition macht. Auch, wie gesagt, ich denke, dass es absoluter Fake ist oder dass sie nur Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die UEFA sich in ein paar Jahren überlegt, das wirklich zu machen, weil damit steigen A, die internationalen Fernsehverträge, B, die internationale Werbungsverträge. Das heißt, es würde wieder mehr Geld bedeuten.
Bei diesem ganzen Thema Saudi-Arabien tritt in die Welt des Fußballs ein und kauft viele Spieler ein und will sich positionieren, vergessen wir irgendwie für meinen Geschmack zu oft, warum sie das tun. Also wir gehen für meinen Geschmack mittlerweile zu lax mit diesem Thema Saudi-Arabien und Fußball um. Weil bisher, vor allem in dieser Saison, wird einfach nur darüber berichtet, die schmeißen mit Geld um sich, holen sich Spieler, wollen die Liga dadurch attraktiver machen, wollen sich verbessern. Und ich finde, wir vergessen zu oft, warum sie das tun, weil sie machen das ja nicht, weil sie sportlich erfolgreich sein wollen. Das ist ganz einfaches Sportswashing. Wir haben über das Thema schon sehr oft gesprochen, vor allem vor dem Hintergrund der WM in Katar. Das ist eine aktive politische Strategie, die auch nichts Neues ist und die Saudi-Arabien verfolgt, um sich in der westlichen Welt oder allgemein in der Welt, in der Weltgemeinschaft besser zu positionieren, um ihren Ruf zu reinzuwaschen, um zu kaschieren, was in dem Land alles schiefläuft. Sie wollen sich über den Sport einfach einen besseren Ruf kaufen. Und diesen Grund vergessen wir für meinen Geschmack viel zu häufig. Wir übersehen das zu häufig und wir verharmlosen das mittlerweile auch. Und wenn wir jetzt solchen Geschichten folgen, wie dass wir jetzt, keine Ahnung, nur weil da jetzt mehr Stars spielen, die Liga auf einmal auf YouTube verfolgen oder keine Ahnung was, oder Kinder, ich habe im Urlaub Kinder rumlaufen sehen mit Trikots von Ronaldo von Al Nassr. Das fand ich wirklich eine Schande. Das finde ich fürchterlich. Ich verstehe das nicht, wie man das machen kann. Man spielt diesen Ländern wie Saudi-Arabien damit nur in die Karten und man gibt ihnen genau das, was sie erreichen wollen. Sie wollen einfach präsent sein und kaschieren, was in ihrem Land alles schiefläuft. Und deshalb sollten wir eigentlich als europäische Fans, als europäische Fußballvertreter, wie man so sagen kann von uns, deutlich, deutlich dagegen stehen, dass so Entwicklungen weiter gegangen werden und noch attraktiver werden.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das wiederum auch zu kurz gefasst ist. Und weil, also klar, natürlich geht es um den Ruf, aber der Punkt ist doch, dass die arabische Halbinsel, auch inklusive Katar, Kuwait, Bahrain, mittlerweile merkt, dass natürlich der Ölhandel über kurz oder lang zum Erliegen kommt, weil Klimawandel und Transformation zur klimafreundlichen Wirtschaft das Öl irgendwann nicht mehr braucht. Dementsprechend brauchen die auch neue Geschäftsmodelle und dazu gehört eben nicht nur Fußball, sondern auch zum Beispiel sowas wie NEOM, wo du halt sagst, okay, wir wollen mit Tourismus, wir wollen mit, sagen wir mal, mit westlichen, nicht immer westlichen, Erfolgsstories eben auch Geld verdienen, weil wir eben von diesem Standardmodell Öl wegkommen müssen, weil es eben auf langfristig sich nicht lohnt. Und ich glaube, das ist einfach auch eine wirtschaftliche Strategie, die da gefahren wird, weil eben bekannt ist, dass Fußball halt einfach Kohle bringt, as fuck. Ob du eine WM ausrichtest oder eben eine starke Liga hast, Arbeitsplätze und Umsätze sind halt garantiert. Und dementsprechend darf man das halt auch nicht vergessen, dass die im Prinzip einfach ihre Wirtschaft diversifizieren wollen mit diesem Programm. Es fühlt sich halt für uns, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt für die eingesessenen Fußballfans halt total künstlich und konstruiert an. Das ist ja auch das, was wir bei Leipzig, bei RBL und bei anderen Vereinen, bei anderen Clubs ansprechen. Und deswegen sind wir natürlich auch, also bin ich persönlich natürlich auch davon abgeschreckt, aber mich überrascht es nicht. Und es ist auch offensichtlich die Strategie. Und sie wird auch irgendwie über kurz oder lang wahrscheinlich auch Erfolg haben. Leider.
Aber damit hast du doch jetzt nur nochmal ein Argument geliefert, warum das pervers ist und warum es falsch ist, was sie tun. Also du hast ihre einzigen zwei Beweggründe, warum sie sportlich relevant sein wollen, warum sie in die Champions League eintreten wollen, sind A, Sportswashing und B, sie müssen ihre Wirtschaft diversifizieren, weil einfach ihre jetzigen Finanzströme langfristig nicht mehr funktionieren werden. Und das sind doch die zwei komplett falschen Beweggründe, warum sie das machen. Also das wäre was ganz anderes, wenn sie sagen würden, hey, sie finden einfach den Sport geil und wollen den Sport hier etablieren. Also darum geht's ja nicht.
Ich finde die beiden Punkte, die ihr eingeführt habt, oder die mehrere Punkte, die ihr jetzt eingeführt habt, extrem wichtig und auch richtig. Aber wir können die Entwicklung des Fußballs nicht leugnen, dass es leider in den letzten Jahren irgendwann mal falsch abgebogen ist. Ich glaube, das ist uns allen aufgefallen. Es gibt immer mehr Investitionen in den Fußball aus Ölgeldern, vor allem in der Premier League haben wir das gesehen. Wie du sagst, uns überrascht es nicht, dass Saudi-Arabien diesen Schritt gegangen ist. Aber ich denke nach wie vor, sie haben diesen Antrag nicht ehrlich gemeint. Es war nur, um wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Was passiert und ob in den nächsten Jahren irgendwann mal so ein Antrag dann doch durchgeht, werden wir ja sehen. Es wird uns alle nicht wundern.
Ja, aber Digga, klar, Aufmerksamkeit. Aber der Punkt ist doch ganz klar, wenn sie Spieler nach Saudi-Arabien holen wollen, brauchen sie eben ja auch ein Argument, warum sie da spielen sollen. Und das Argument für die meisten Top-Spieler ist eben, Champions League zu spielen. Und somit hätten sie ja auch einen Grund. Also ich glaube, klar, es ist vielleicht Aufmerksamkeit, aber es folgt ja schon dem Ziel, nochmal diese Liga nochmal attraktiver zu machen. Ich meine, der erste Schritt ist ja schon getan. Die Top-Spieler sind da. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, der wesentliche Punkt jetzt, der entscheidende Punkt, auf den wir jetzt schauen müssen, ist, wie kommt diese Liga überhaupt an? Die Saison hat gerade erst begonnen. Jetzt warten wir mal ein, zwei Jahre ab. Bleiben die Spieler? Das ist der erste Punkt. Zweitens, schauen es die Leute an? Wie sind da die Kosten? Wie sind da die Einnahmen? Und dann kann man, glaube ich, auch mal finales Urteil fällen und sagen, ist das Projekt gescheitert? Hat es Erfolg? Oder bleibt es halt irgendwie, ja, einfach eine random Wüstenliga?
Ja, also es wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren zeigen. Interessant ist an der Stelle vielleicht zu erwähnen, was du meintest mit Zuschauer. DAZN hat ja jetzt die Rechte der Saudi-Liga für sich gekauft und die werden es in Großbritannien austragen, weil da der Wunsch von der Mehrheit der Fußballfans war, dass sie sich diese Liga anschauen wollen. Ich denke, die Attraktivität der Liga in Saudi-Arabien ist dadurch gegeben, dass sie halt einfach unfassbare Gehälter zahlen. Und wie Malcolm, ich weiß nicht, ob ihr Malcolm noch kennt, der hat eine Zeit lang bei Barcelona gespielt, gesagt hat, nicht Malcolm, sondern Idaho, der Spieler, der bei United gespielt hat, der jetzt auch bei Al-Hilal spielt, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der hat gesagt, alle Spieler, die sagen, sie suchen eine neue Herausforderung oder whatever, lügen wie gedruckt, sind alle in die Wüste gewechselt, weil es einfach unfassbare Gehälter sind. Das Beispiel von Bono von Sevilla, der ist rübergewechselt, der hat 2 Millionen im Jahr bekommen bei Sevilla und der ist jetzt bei Al-Hilal und verdient einfach 12 Millionen, das heißt, sechsfache von seinem Gehalt. Ich denke, es ist vielen Spielern, die da wechseln, egal, die Attraktivität durch Champions League bei anderen Vereinen ist natürlich gegeben, aber diese unfassbare Summen an Geld, die ausgezahlt werden, damit kann wenig Vereine mithalten, beziehungsweise gar keine Vereine mithalten. Und ich denke, es werden sich immer mehr Spieler zeigen, die einfach diesem Geldruf in die Wüste folgen.
Ja, also natürlich ist der Fußball, wie du es vorher schon gesagt hast, in irgendeinem Moment falsch abgebogen und natürlich wird da immer mehr Geld geboten und einfach, auch jetzt bei Neymar sieht man es wieder, also er hat ja eigentlich keinen Grund, er braucht ja nicht das Geld. Also er hätte ja einfach für weniger Geld woanders spielen können, zum Beispiel in seiner Heimat oder irgendwo in Europa bei einem kleineren Verein und hätte damit auch sportlich immer noch die größere Herausforderung gehabt. Aber ich finde, es ändert halt einfach nichts an der Tatsache, dass es einfach falsch ist. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt entscheiden, ist es richtig, ist es vertretbar. Also es ist ja unbestritten falsch, was da passiert. Es ist halt einfach nicht richtig und nicht gut, weil es halt einfach der Sport missbraucht wird aus den falschen Intentionen und nennt mich naiv, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir Fans am längeren Hebel sitzen, weil wir können entscheiden, ob diese Liga relevant für uns wird. Wenn wir in Europa als wahrscheinlich größte oder nicht größte, aber aktivste Fanszene auf der Welt diesem Ruf nicht folgen und das jetzt nicht konsumieren und das keine Trikots kaufen und denen nicht auf Social Media folgen und die Spiele nicht anschauen und die Zusammenfassung nicht anschauen, etc., dann behaupte ich, glaube ich, hoffe ich, dass wir immer noch am längeren Hebel sitzen und wir entscheiden können, dass diese Liga an die Irrelevanz verschwindet. Und wenn das passiert, dann nehmen wir ihnen das, was sie erreichen wollten.
Ja, hast du vollkommen recht. Aber wie du schon gesehen hast, mit diesen Kindern, die das Al Nassr-Trikot getragen haben, der Zug ist vielleicht jetzt schon leider abgefahren, denn ich habe jetzt in der U-Bahn auf dem Weg zu dir jemand auch mit dem Al Nassr-Trikot gesehen.
Ich finde es echt den Wahnsinn. Also wirklich. Würde ich gar nicht, also ich sag's wie es ist, ich würde das gar nicht erkennen. Also so
sieht aus wie ein Edeka-Mitarbeiter.
Und da steht Al Nassr
drauf. Lidl! Steht da nicht, ist
das Lidl. Lidl, stimmt, ja.
Es gibt doch dieses Video, wo Ronaldo im Lidl ist und dieses Lidl.
Ja, also ich finde es eine Perversion, wenn man ja. Eltern sieht, die ihre kleinen Kinder 5, 6 Jahre in einem Trikot von einem Wasser stecken.
Walle, ganz ehrlich,
wer hat denn euch in den Kopf geschissen?
Aber Walle, du musst schon auch manchmal die Perspektive von anderen Menschen einfangen, die einfach nicht so sehr sich mit Fußball und deren Traditionen beschäftigen, wie wir beide. Und ich glaube, natürlich gibt es einfach Leute, die Fußball halt wegen Fußball schauen und wegen den Spielern. Punkt aus.
Okay, aber dann selbst wenn du es so betrachtest, wegen den Spielern, Ronaldo ist sportlich irrelevant. Er ist einfach sportlich irrelevant.
Ja, aber Walle, das ist doch
nicht,
klar.
Warum kommt es in der Kindergeneration noch nicht an, dass man vielleicht andere Spiele sich anschauen muss? Dass diese Generation vielleicht
einfach dabei ist. Dass ein Kind oder ein 15-Jähriger an ausgewogene Entscheidungen trifft, wem er jetzt folgt, aufgrund von seiner politischen Aktivität oder seiner Karriere.
Nein, und auch die Aussage, weil dass Ronaldo sportlich irrelevant ist, stimmt ja nur so halb. Ich meine, er ist vor 2 Jahren in die Premier League gewechselt und hat in seiner ersten Saison bei Manchester United wieder 18 Tore geschossen, hat in der Champions League viele Tore geschossen. Und du musst auch nicht vergessen, viele Kinder, die heutzutage so 5, 6, 7 Jahre alt sind, sind Kinder von Eltern, die damals so 15, 16 waren, als Ronaldo ins Spotlight gesprungen ist. Und das heißt, die können von den Erzählungen ihrer Eltern hören, so okay, krass, Ronaldo ist wahrscheinlich einer der größten Spieler aller Zeiten. Er spielt immer noch jetzt, wo ich Fußball verfolge, ist jetzt halt bei Al-Nassr, deswegen hole ich mir das Al-Nassr-Trikot.
Du hast dir das Al-Nassr-Trikot?
Nein, das war ich nicht. Ganz kurz gesagt, so, ich Pavian, habe mir ein Original-Trikot von Ronaldo bei Manu geholt.
Aber das finde ich geil.
Hat mehr gekostet als mein Studium.
Aber ganz ehrlich, auf das Trikot bin ich wiederum neidisch, weil das finde ich geil. Das ist die coole Story. Ronaldo wurde groß bei Manu, der kam richtig auf die Weltbühne Fußball bei Manu und hat dieses Comeback da wieder gegeben. Natürlich ist es unschön geendet, ohne Frage. Aber das ist trotzdem Teil seiner Geschichte und das fand ich irgendwie eine coole Sache. Und deshalb, natürlich entscheidet, Brian, nochmal zu deinem Punkt, natürlich entscheidet nicht das Kind mit 5, 6 Jahren jetzt, welches Trikot es haben will, aber da geht es doch auch um die mediale Darstellung. Also es geht doch einfach darum, dass immer noch diese Altstars, die nicht mehr so die sportliche Relevanz haben, wie sie mal hatten, dass die immer noch medial so dargestellt werden, als wären sie immer noch die Götter des Sports. Und da frage ich mich, warum kommen denn keine neuen Identifikationsfiguren? Und dann sind wir wieder beim ewigen Thema, das haben wir bei der Nationalmannschaft auch schon 1000 Mal gehabt. Das ist irgendwie einfach eine komische Entwicklung. Und ich finde das einfach ein falsches Bild, wenn Kinder mit Katar-Trikots oder Saudi-Arabien-Trikots oder whatever rumrennen.
Außer es sind Kinder aus Saudi-Arabien, die halt das Trikot tragen.
Ja, und da wir jetzt ja sowieso bei Spielern angekommen sind, die wir nicht mögen, können wir ja in unserer letzten Rubrik über Spieler reden, die wir mögen. Und zwar bei der Rubrik Player of the Week.
Ryan, schönen Übergang heute mal gemacht. Damit darfst du auch direkt anfangen.
Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich diese Woche keinen Spieler dabei, sondern einen Trainer. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ich habe ja unter der Woche diese Highlights-Video von Sport1 reingeschickt. Kann ich nur jedem empfehlen. 20 Minuten wird da so jedes Fußballjahrzehnt so ein bisschen rekapituliert. 90er, 10er, 0er Jahre habe ich mir alle angeschaut direkt. Und da habe ich den Trainer, und zwar König Otto, mitgebracht. Otto Rehhagel, eine absolute Legende. Und mir ist nochmal aufgefallen, wie krass der vor allem 80er, 90er, 0er Jahre den Fußball geprägt hat. Er hat nicht zuletzt mit einem Aufsteiger, und zwar Kaiserslautern, die Meisterschaft 98 gewonnen. Er hat tatsächlich auch mit 2004 vielleicht die größte Überraschung in der Fußballgeschichte geschafft, und zwar er ist mit Griechenland Europameister geworden. Und diese Leistungen sind schon extrem krass und es war schon ein geiler Chef irgendwie und dementsprechend mein Trainer of the Week, König Otto Rehhagel.
Ja, stark. Ich schließe mich direkt mit an, bevor Hannes seinen Spieler der Woche präsentiert, weil ich tatsächlich auch einen Trainer der Woche hatte. Ich habe nämlich vorgestern Abend das Sportstudio geschaut. Zu Gast war Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim seit 2007 da. Einfach muss man, und deshalb ist er auch mein Trainer der Woche, einfach sehr, sehr sympathischer Mensch. Einfach. Deshalb mein Trainer der Woche und tut der Liga gut, so eine Persönlichkeit.
Ich bleibe mal wieder patriotisch, national. Ich habe einen ecuadorianischen Spieler mitgebracht, nämlich Pervis Estupiñán. Pervis Estupiñán spielt bei Brighton, hat gegen Wolves bei der 4-1, beim 4-1-Sieg ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Absolut interessanter Spieler. Der hat nämlich, als Bayern gegen Villarreal im Viertelfinale rausgeflogen ist, komplett ausgeschaltet, ist daraufhin zu Brighton gewechselt. Ich weiß nicht, ob es verfolgt hat. Brighton hatte ja auch letzte Saison eine übertrieben starke Saison, haben jetzt 2, 3 Spiele verloren, McAllister, Caicedo, aber haben gezeigt, dass sie trotzdem noch sehr, sehr präsent sind und immer noch sehr attraktiven Fußball spielen. Pedro Estupiñán, merkt euch den Namen. Ich würde es nicht wundern, wenn er in 2-3 Jahren vielleicht so einen riesen Move macht zu Liverpool, Chelsea oder vielleicht zu Real Madrid. Denn da war er dieses Jahr anscheinend auf dem Wunschzettel. Genau, Pedro Estupiñán ist mein Spieler der Woche.
Wunderbar, 2 Trainer, 1 Spieler der Woche. Unglaublich, dass uns jede Woche dann doch wieder 3 Namen einfallen, die wir uns irgendwie spontan aus dem Hut zaubern. Hat wie immer
bei
sehr
mir nicht. Ja.
Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich entschuldige mich für den Fauxpas mit dem Quiz. Ich fand es sehr gut, dass wir mal wieder ein Thema hatten, wo es hitzig wurde. Nicht nur in unseren Diskussionen, sondern mittlerweile auch hier im Aufnahmestudio. Hannes und ich sitzen mittlerweile in einer Art Gewächshaus, muss man dazu sagen. Es sind dann doch eher tropische Temperaturen jetzt erreicht hier in meinem kleinen Zimmer. Ja, ich würde sagen, aber eigentlich ganz geil, so morgens aufzunehmen, wenn man noch so ein bisschen frisch ist und man kann gut in den Tag starten.
Dadurch, definitiv, dass ich ungefähr 3 Stunden zu dir gebraucht habe, bin ich gefühlt um 5 aufgewacht.
Also grüß mir mein Berlin. Ich liebe diese Stadt so sehr. Nee, ernsthaft, grüßt mir Berlin und habt eine gute Zeit. Ich freue mich euch. Ich weiß nicht, sehen wir uns das nächste Mal wieder getrennt?
Ja. Sehr wahrscheinlich, aber können wir ja noch diskutieren.
Ja, doch, sehr wahrscheinlich. Ja. Wann gehst du wieder am Sonntag?
Ich fliege am Montag.
Und jetzt, damit ihr beweisen könnt, dass ihr auch wirklich in einem Raum seid, gibt ihr noch einen Bussi und dann machen wir auch heute.
Alle will nicht gehen.
Komm! Danke. Können wir das Ganze heute eigentlich, glaube ich, abschließen? War eine gute Runde. Ich glaube, es ist eine geile Sache, dass die Bulli wieder da ist. Und wir haben endlich wieder was zu quatschen.
Und ganz kurz am Rande, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir der spanischen Nationalmannschaft gratulieren. Erster WM-Titel in ihrer Geschichte. Wir haben jetzt über das Thema gar nicht gesprochen, aber Spanien wurde am Sonntag Weltmeister in der WM der Frauen, Frauenfußball-WM. Deswegen von unserer Seite, Dreikette VBH, ich weiß, ihr hört uns alle zu. Herzlichen Glückwunsch.
Felicitaciones. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Brian, dir natürlich insbesondere einen wunderschönen Tag im schönen Konstanz. Hannes und ich gehen jetzt ein bisschen Sport machen, ein bisschen Alibi-mäßig. Und hier wie immer die gewohnten Hinweise. Vergesst nicht das Tippen für nächste Woche. Folgt uns auf Social Media, folgt uns auf Spotify, schreibt uns Bewertungen und schaut ab und zu mal gerne auf der Website vorbei. Irgendwann kommt mal wieder eine neue Kolumne von Brian. Es ist gerade bei uns alle ein bisschen stressig, deshalb lassen wir uns da ein bisschen mehr Zeit. Aber wie gewohnt erscheinen wir wöchentlich hier und ordnen für euch die Welt des Fußballs ein. Und das soll es dann auch gewesen sein. Von mir deshalb mein herzliches und gewohntes Tschüss, ciao.
Ciao. Ciao.